Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das Lied könnte gar nicht besser ausgewählt worden sein für den Beginn dieses Gottesdienstes an einem so richtig schönen, novembrig verhangenen, verregneten Sonntag. Liebe Brüder und Schwestern, so verregnete, verhangene, fröstelnde Tage haben etwas unglaublich Gutes an sich. Wir sehnen uns nach Sonne, nach Licht, nach Wärme. Und wir wissen ja auch, wenn wir diese Wolken da oben einmal kurz auseinanderschieben könnten, wäre da oben Licht, Sonne, Wärme, der Himmel stünde offen, kommt schon noch. Und irgendwie passt dieses Wetter auch zu den Tagen, die wir begehen, aller Seelen, Totensonntag, Volkstrauertag, November, Totenmonat. Dieser Totenmonat hat auch etwas sehr Kostbares, denn liebe Brüder und Schwestern, auch hier spüren wir Sehnsucht. Und auf die Sehnsucht des Menschen kommt es ja letztendlich immer an. Die Sehnsucht, die da aufbricht, ist die Sehnsucht nach Leben, nach Geborgenheit, nach einem Ort der Heimat. Und für die, die trauern, auch die Hoffnung und Sehnsucht auf ein Wiedersehen. Liebe Brüder und Schwestern, gestern nach dem Gottesdienst an aller Seelen hat mir eine Frau gesagt, Herr Pfarrer, ich lebe so gern. Und das spürt man bei ihr auch. Aber ein gewisser Wehmutstropfen war schon dabei, denn sie ist schon über 80. Und wenn man über 80 ist und gern lebt, dann lebt man anders. Für uns Brüder und Schwestern allemal gedanklich am Allerseelentag dran zu bleiben und uns Gedanken zu machen über das Leben, das eben nicht endet, sondern weitergeht in Fülle. Bitten wir aber zunächst Gott um sein Erbarmen im Schuldbekenntnis, denn wie hat Jesus am Allerheiligen Tag in den Seligpreisungen gesagt, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, lass uns nach Sünde und Schuld und führe uns so zu ewigem Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, es ist deine Gabe und dein Werk, wenn das gläubige Volk dir würdig und aufrichtig dient. Nimm alles von uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält, damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen, die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Das Buch liegt uns. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
Seid ihr, o Herr.
In jener Zeit, als Maria, die Schwester des Lazarus, dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen die sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt. Denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lass ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Brüder und Schwestern, eine vielleicht etwas indiskrete Frage sei erlaubt. Haben Sie Ihre letzten Dinge schon geregelt? Unter den letzten Dingen verstehen Menschen zu Recht gemeinhin den letzten Willen. Patientenverfügung, Testament zum Beispiel. Wenn Sie die letzten Dinge noch nicht geregelt haben, dann gehören Sie zu der erlesenen Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Die meisten haben es nämlich noch nicht geregelt, geordnet. Warum? Weil die Leute einen Riesenbogen um die letzten Dinge machen. Man wird damit zu unangenehmen Dingen konfrontiert, wie alle Menschen müssen sterben. Und wenn alle Menschen sterben müssen, dann vielleicht auch ich. Liebe Brüder und Schwestern, warum es gut ist, die letzten Dinge zu regeln, liegt auf der Hand, weil sie irgendwann geregelt werden müssen. Und meine Dinge regle ich lieber selbst, als sie andere dann für mich regeln. Und dieses Regeln entsorgt. Wer die letzten Dinge geregelt hat, hat sich entsorgt. Die Sorge, wie es mit mir einmal gehen soll, die letzten Wochen. Die Frage, wie ich mir denn mein Begräbnis vorstelle. Und letztendlich auch die Frage, was eigentlich mit dem passieren soll, was am Ende noch übrig ist. Sie wissen schon, Erbe. Aber nicht nur ich entsorge mich, ich entsorge auch andere. Meine Angehörigen zum Beispiel. Wenn die wissen, wie ich mir die letzten Wochen meines Lebens wünsche, wenn die wissen, wie ich einmal beerdigt werden will, wenn die wissen, was mit dem, was übrig ist, geschehen soll, umso besser. Die letzten Dinge regeln ist richtig und wichtig, nur hat es einen Haken. Die letzten Dinge, Brüder und Schwestern, sind eigentlich die vorletzten. Die letzten Dinge regeln wir gar nicht. Das tut ein anderer für uns, Gott sei Dank. Denn eines muss man ja schon dem Evangelium heute lassen, das ja etwas früher schon beginnt, dass wir da eine sehr interessante Aussage von Jesus zu hören bekommen, die uns völlig anders auf das blicken lassen, was Tod und Sterben ist. Denn als Jesus ankommt in Bethanien, kommt ihm ja Martha entgegen und sie sagt zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, wäre Lazarus nicht gestorben. Wir befinden uns noch vor der Auferstehung, vergessen wir das nicht. Jesus antwortet ihr mit sehr tiefen Worten. Er sagt zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortet unumwunden mit einem klaren Ja. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Glauben wir das auch? Das ist die alles entscheidende Überlebensfrage des Menschen. Glaube ich das auch wirklich? Wenn wir das auch wirklich glauben, dann haben wir eine völlig andere Blickweise auf den Tod und das danach. Denn, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir Jesus wörtlich nehmen, und das sollten wir, dann heißt es doch so viel wie, dass der Mensch, der an ihn glaubt, gar nicht stirbt. Was ereignet sich dann aber im Sterben? Und was bleibt am Ende vom Tod übrig? Liebe Brüder und Schwestern, wir sind im Dasein Gottes. Unser irdisches Leben, so wie wir hier sitzen, ist im Dasein Gottes. Darum sind wir überhaupt nur da, weil Gott da ist. Unser Leben ist im Dasein Gottes aufgehoben, unser irdisches Leben. Um wie viel mehr dann das Leben danach? Wenn man also Tod und Sterben, Sterben und Tod christlich deuten will, dann ist es eigentlich ein Übergang von der einen Daseinsweise in eine andere. Von der irdischen Daseinsweise im Dasein Gottes in diese überirdische Daseinsweise im Dasein Gottes. Und liebe Brüder und Schwestern, das liegt auf der Hand, denn bei Gott geht nichts verloren und nichts gibt es wirklich nicht. Da vorne ist der Taufbecken und eigentlich ist das, was ich sage, nur logisch und konsequent. Denn wir wurden getauft. Übrigens, Taufen kommt von Tauchen. Auf den Tod und die Auferstehung Christi. Wir wurden hineingetaucht, untergetaucht in die Sterblichkeit des Menschen, die es gibt, die er auch erleben und erlitten musste. Aber wir bleiben nicht untergetaucht im Tod, sondern im Vorgang der Taufe tauchen wir auf, in und durch seine Auferstehung. Und deswegen ist das Bad der Taufe eigentlich die Wiedergeburt des Menschen zum ewigen Leben. Wenn wir also durch die Taufe ewig leben, können wir auch nicht sterben. Das ist das, was Jesus vor seiner Auferstehung schon andeutet, was sich dann aber durch die Auferstehung erst realisieren muss. Liebe Brüder und Schwestern, und was ist dann, wenn wir wirklich die letzten Züge tun? Danach kommt es zur Begegnung. Wir begegnen Gott, der unser Richter ist. Aber kein Richter, der uns verurteilt, der uns niedermacht, sondern Gott ist Richter in dem Sinne, dass er uns recht, gut und recht machen will. Das kann nur Gott. Wir können es am Ende nicht alles gut und recht machen. Da können wir noch so lange schön reden. Das kann nur Gott und das will er auch, aus dem einfachen Grund, weil er wollte, dass wir überhaupt hier sind. Gott wollte und will, dass wir leben. Er will nicht unseren Tod. Er will uns wieder haben und überleben lassen. Und Brüder und Schwestern, das braucht eine gewisse Vorbereitung. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Gedanken eines Malers, der ein Motiv hat, das Motiv unseres Lebens, unser Lebensbild. Gott hatte eine Idee von uns, bevor wir waren. Jetzt sind wir. Er hat uns dieses Leben anvertraut, damit wir dieses Leben ausmalen. Mit den Farben, die uns zur Verfügung stehen, in dem Rahmen, den wir haben. Aber wir dürfen selbst das Bild unseres Lebens gestalten. Und das tun wir, so gut wir können. Wenn wir dann den Pinsel aus der Hand legen, was ist mit dem Bild? Wir geben es Gott wieder zurück. Das Bild unseres Lebens, unser Leben. Und dann schauen wir unter vier Augen zusammen, mit ihm drauf. Gott wird uns die Augen öffnen für das, was er sich eigentlich gedacht hat, als er an uns gedacht hat. Und dann wird er uns schon zeigen, die Stellen, die nicht so in seinem Sinn gewesen sind. Man kann Gott sei Dank gut retuschieren. Und dann gibt es Stellen in diesem Bild, die waren genau so, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und am Ende wird das Bild unseres Lebens gemeinsam vollendet werden und wir werden staunen. Liebe Brüder und Schwestern, und was ist da mit dem Fegefeuer? Was ist mit der Hölle? Oder gibt es gar keine Hölle? Also wenn Sie das Evangelium einfach aufmerksam lesen, dann werden Sie um die Hölle nicht herumkommen. Die Hölle gibt es natürlich. Vergessen wir nicht dieses Gleichnis von diesem armen Lazarus, das wir alle gut kennen, und diesem unüberwindbaren Abgrund. Dieses Bild zeigt Jesus deswegen, weil er uns davon in Kenntnis setzen möchte, dass es so einen Ort gibt. Es muss ihn geben. Denn Gott zwingt keinen Menschen in die Gemeinschaft mit ihm. Hat Gott nie gemacht. Gott will, dass wir ihn lieben. Gott zwingt nicht. Und wenn es wirklich einen Menschen geben sollte, was wir nicht glauben, hoffen und auch nicht wünschen dürfen, der sich aus freiem Willen für immer und ewig gegen Gott und seine Liebe ausspricht, dann sprechen wir von Hölle. Aber die Kirche lehrt nicht, dass es da irgendeinen schon gibt, der da drin sei oder hineinkommen wollte. Und Jesus hat gebetet darum, dass am Ende alle gerettet werden. Er sagt in seinen letzten Gebetsworten im Johannesevangelium, Vater, ich bitte dich, dass keiner, den du mir gegeben hast, verloren geht. Und er betet weiter, Vater, ich will, dass dort, wo ich bin, auch sie bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Erschaffung der Welt. Und das Fegefeuer, liebe Brüder und Schwestern, das Problem des Fegefeuers ist der Name. Fegefeuer klingt nicht gerade verlockend einladend, aber eigentlich heißt das Fegefeuer im Lateinischen der Kirche Purgatorium. Purgatorium übersetzen wir so: Reinigungsort, Läuterungsort. Das ist das Purgatorium, ein Ort der Läuterung, der Reinigung. Und diesen Ort brauchen wir. Seien wir Gott froh, dass es diesen Ort gibt, denn stellen Sie sich vor, wir kommen von diesem zwielichtigen Dasein in das ewige Licht Gottes. Wir schauen Gott auf einmal plötzlich. Wollten, könnten wir das? Oder brauchen wir nicht eine Vorbereitung? Vielleicht haben Sie auch daheim eine Sonnenbrille. Man schaut ja auch nicht in die Sonne, ungeschützt. Das Purgatorium ist ein Ort der Vorbereitung, dass wir fähig werden, Gott zu schauen. Nicht umsonst sagt ja Jesus, selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Wer von uns hätte ein ganz reines Herz? Nein, dazu ist dieses Fegefeuer wie geschaffen, damit wir uns dort gut vorbereiten, behutsam, liebevoll vorbereitet werden auf die Begegnung, die Anschauung Gottes in seinem Licht. Liebe Brüder und Schwestern, und dann, glaube ich, haben wir eine andere Einstellung gewonnen für das, was auf uns einmal zukommen wird. Nicht todsicher, sondern vertrauensvoll sollen wir dem Sterben entgegengehen. Denn es ist, wie gesagt, kein Ende, sondern der Durchgang zur Vollendung. Und dann hat es auch Sinn, dass wir für unsere Verstorbenen beten, die ja nicht tot sind, die wir nicht begraben haben, deren Leben wir übergeben haben, und wir beten für sie und mit ihnen in einer Form des Weggeleits. Das ist gut und richtig und wichtig, dass wir für und mit unseren Verstorbenen, die bei Gott Lebende sind, beten. Liebe Brüder und Schwestern, und dann macht Wiedersehen auf Freude. Ich kenne viele Menschen, die trauern und sich fragen, ja, wie werde ich denn meine verliebten Angehörigen wiedersehen, wo und wann? Wiedersehen macht Freude. Warum? Weil wir uns wirklich vorstellen dürfen, dass wir unsere Verstorbenen so wiedersehen, wie sie Gott sieht. Wir werden sie vollendet wiedersehen. Das zweite Lateran, das vierte Laterankonzil hat den Raum auch gesagt, dass die Verstorbenen keine Geister sind, die irgendwo rumgeistern, sondern es sagt, dass alle mit dem eigenen Leib, den sie hier tragen, auferstehen werden. Natürlich nicht so materiell vergänglich irdisch, sondern verklärt. Sie werden, wir werden unsere Verstorbenen wiedersehen, sie wiedererkennen und immer bei ihnen und beim Herrn sein. Und das, Brüder und Schwestern, hat auch der Apostel Paulus im Korintherbrief so schön ausgedrückt, in den Gedanken wie, wir werden dieselben sein, aber ganz anders dieselben sein. Darauf dürfen wir uns dann auch wirklich freuen und diese Verbindung pflegen mit den Verstorbenen, die bei Gott überleben. In der Lesung darum, dieses hoffnungsvolle Wort des ersten Thessalonicher Briefs aus der Feder des heiligen Paulus. Wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das glauben wir, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet einander mit diesen Worten. Brüder und Schwestern, wenn das kein Trost ist. Amen.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass deine Kraft in uns wirken, damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, die uns in diesen Gaben verheißen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Liebe Brüder und Schwestern, heute Nachmittag um 14 Uhr sind Sie eingeladen zur Leonhardi-Andacht nach Feigenhofen bei trockener Witterung an der Leonhardi-Kapelle bei Feigenhofen. Wenn es regnet, stürmt und schneit, ist es in der Filialkirche St. Peter und Paul. Am kommenden Dienstag die zweite Ausgabe unserer Glaubensreihe Liturgie fürs Leben, 19.30 Uhr, geht es um die Feier der Heiligen Messe. Denke ich, eine ganz interessante Angelegenheit, sich mal über die Feier näher hin Gedanken zu machen, die uns am Sonntag und auch unter der Woche zusammenführt. Dienstag 19.30 Uhr und am kommenden Samstag, passend zum November, kommt Astrid Dauster zu uns. Sie hat eine Nahtoderfahrung im Leben gehabt und wird darüber berichten in eindrücklichen Worten. Am kommenden Sonntag ist Kinder- und Minikirche und wieder Predigtstammtisch nach dem Pfarrgottesdienst um 10 Uhr. Ich darf Ihnen jetzt noch einen gesegneten Sonntag wünschen und damit eine gelingende neue Woche. Der Herr sei mit euch. Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des Himmels, damit ihr rein und heilig lebt vor seinem Angesicht. Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit, er bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. Er schenke euch jene geschwisterliche Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. Das gewähre euch und den Menschen, für die ihr da seid, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.